Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das, wo ich mich selber sehr oft erwischt habe. Das Thema ist überschrieben mit Raus aus dem Schneckenhaus. Stell dir mal vor, in deinem Bekanntenkreis fragt jemand an, kannst du mir mal dein Auto ausleihen? Und die meisten melden sich nicht. Aber du bist einer von den Leuten, die sich meldet und sagt, nicht ganz so gerne, aber ich leihe dir mal mein Auto aus. Und freust dich daran, leihst das Auto aus. Es dauert ein bisschen länger wie ausgemacht. Irgendwann kommt dein Auto wieder. Es ist schmutziger wie vorher. Der Tank ist leer gefahren. Du entdeckst auch eine kleine Schramme an der linken Seite. Und der andere sagt nichts. Und du denkst ja, naja, das passiert mir nicht nochmal. Ein paar Monate später fragt dich wieder jemand, kannst du vielleicht mir dein Auto ausleihen? Und du sagst ja, naja, also ganz ehrlich, vielleicht meldet sich jemand anders lieber. Ein Bekannter fragt an, du, meine Frau hat mich rausgeworfen, ich habe keinen Platz zum Wohnen, kann ich vielleicht bei dir auf der Couch übernachten? Und die anderen sagen nichts, melden sich nicht, aber du überlegst es dir, weil du hast ein großes Herz, offenes Herz und du denkst, der Mensch, das wäre was Gutes, redest hoffentlich mit deinem Partner drüber und dann zieht diese Person bei dir ein und fühlt sich total wohl. Fühlt sich in deinem Kühlschrank wohl, fühlt sich in deinem Wohnzimmer wohl, fühlt sich mit deiner Fernbedienung sehr wohl, fühlt sich auch in deinem Garten sehr wohl. Und aus den paar Tagen werden ein paar Wochen, ein paar Monate und irgendwo bist du irgendwann in so einer Position, da wolltest du gar nicht drin sein. Nämlich irgendwie musst du der Person sagen, du, es wäre jetzt mal an der Zeit. Und auf einmal bist du der Böse, obwohl du eigentlich was Gutes tun wolltest. Und da wolltest du eigentlich nie hinkommen in diese Lage. Und du denkst dir, Mensch, wenn nochmal so eine Anfrage an mich kommt, wie werde ich mich entscheiden? Werde ich nochmal mein Herz öffnen? Du hast vielleicht einen Job angenommen oder dich für einen Job beworben oder hast dich für einen Job ausbilden lassen, der mit Menschen zu tun hat, weil du die Menschheit verändern wolltest, weil du den Menschen etwas Gutes tun wolltest. Vielleicht bist du ein Polizist geworden, um für Recht und Ordnung zu sorgen oder Krankenschwester, um den Menschen zu helfen oder Therapeut, Physiotherapeut, was auch immer, weil du dir wünschtest, Menschen zu helfen, ihr Schmerzen zu lindern. Und dann bist du in dem Job drin und merkst, Menschen verletzen einen auch. Menschen sind enttäuscht, obwohl man alles gegeben hat. Und irgendwann sagst du dir, weißt du was? Ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift. Ich bringe mich nicht mit meinem ganzen Herzen ein. Ja, ich komme montags um 8 Uhr da. Ich gehe, mache meinen Kram. Aber ich höre mir die ganzen Probleme von den Leuten nicht an. Ich setze mich nicht so ein. Ich muss auf mich selber achten. Ich muss auf mich selber aufpassen. Und irgendwann merkst du, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich den Job am Anfang gestartet habe. Ich wollte eigentlich nah an den Menschen dran sein. Aber irgendwie haben mich die Enttäuschung zurückgezogen. Ich habe mich in mein Schneckenhaus zurückgekrochen. Oder nehmen wir Glaubensthemen. Du bist gläubig geworden und hast die Bibel geöffnet und hast die Apostelgeschichte entdeckt. Und da hörst du tolle Sachen. Da wird für Heilung gebetet. Da geschehen Wunder. Da erleben Menschen tiefe, greifende Lebensveränderung. 180-Grad-Wendungen in ihrem Leben. Und du liest das und du willst es auch. Und du fängst an zu beten und du erlebst gute Dinge. Und du sagst, jawohl, es wird immer besser und größer und von Sieg zu Sieg und Halleluja. Und dann passieren manche Dinge nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Du bittest Gott um etwas und er gibt es dir nicht. Du betest für jemanden um Heilung und die Person stirbt. Du sagst Gott, jetzt bringe ich meine Finanzen fürs Reich Gottes ein und am Ende des Monats explodieren die Zahlen nicht so, wie du es gerne hättest. Ist vielleicht sogar ein Minusgeschäft erstmal. Und du bist dann enttäuscht und sagst, hey, jetzt war ich wollte alles erleben, ich wollte richtig reingehen, ich wollte mein ganzes Herz öffnen, auch für den Glauben. Und jetzt muss ich vorsichtiger werden. Vielleicht habe ich das zu krass gemacht. Vielleicht habe ich die Bibel zu wörtlich genommen. Vielleicht habe ich zu viel gehofft. Vielleicht sollte ich meine Gebete vorsichtiger formulieren. Merkst, dein Herz ist nicht mehr so dabei und dann begegnest du vielleicht einem jungen Christen, der total euphorisch ist Und du erwischst dich dabei, dass du Dinge zu ihm sagst wie, na ja, das kann man nicht ganz so wörtlich nehmen. Ja, so euphorisch war ich auch mal, so brennend war ich auch mal, aber sachte, sachte, übertreib's nicht, erzähl nicht jedem von Jesus, was auch immer, ja. Man hat sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen, auch im Glauben. Oder du hörst von Leuten, oh, ich habe jetzt gebetet oder ich faste für eine Sache oder ich habe beschlossen, ich werde für die Sache so lange fasten, bis es Gott mir nicht gibt. Und du denkst dir, oh je, oh, dieser Radikale, der wird bestimmt auf den Mund fallen. Merkt ihr, Menschen, die waren optimistisch, sie waren Idealisten und sie sind vielleicht zu Realisten, Pessimisten, egal wie man das nennt, geworden. Aber diese Menschen, die so geworden sind, ich und du, wir haben eigentlich angefangen als Leute mit einem offenen Herzen, richtig? Wir waren diejenigen, dem es nicht egal war. Andere, die haben von vornherein gesagt, oh, mein Auto einem Fremden ausleihen, das ist rein logisch und versicherungstechnisch, da kann ja nur ein Nullgeschäft draus werden oder ein Verlust. Ich mache sowas nicht. Mich in einen Job hineinbegeben, der sozial ist, da springt eh nicht die Kohle raus. Ich mache lieber irgendwas anderes, ich baue Häuser oder was auch immer. Die anderen, die würden niemals auf die Idee kommen, in so einem offenen Herzen zu leben. Das heißt, Leute, die heute vielleicht Realisten oder Pessimisten sind, sind oft Leute, die früher ganz anders waren. Das sind ehemalige Optimisten. Das sind ehemalige Idealisten. Aber was? Und Leute, die eigentlich ganz anders gestartet sind. Verletzungen auf dem Weg lassen uns vorsichtiger werden und führen dazu, dass wir uns zurückziehen. Wir nehmen die negativen Erfahrungen der Vergangenheit und übertragen sie auf die Zukunft. Unsere Brille ist nicht sauber, unsere Brille ist voller Kratzer und wir sehen die Realität durch die Kratzer der Vergangenheit. Wir haben keinen klaren Blick. Ein Pessimist oder ein Fatalist ist oft jemand, der früher ein hundertprozentiger Idealist war, der mal geglaubt, gehofft, der sich eingesetzt hat, der sich aufgeopfert hat, aber das Ergebnis war manchmal ernüchternd. Und wer sich einmal die Pfote verbrennt, der verbrennt sich die Pfote vielleicht ein zweites Mal, aber der sagt sich, never ever verbrenne ich mir die Pfote das dritte Mal. Jesus, ich habe mich gefragt, Jesus, du hast so viel mit Menschen zu tun gehabt, du warst in diesem Menschengeschäft drin. Ich meine, Jesus war kein Bauingenieur, ja? Er hat für Menschen gelebt, mit Menschen gelebt. Ihm waren die Menschen wichtig. Die Bibel sagt, als er die Not der Menschen sah, drehte es ihm den Magen um. Und er hat noch Überstunden gemacht, um den Menschen zu helfen. Er liebte Menschen. Und ich frage mich, wie ist er damit umgegangen? Wir wissen, er hat sich oft zurückgezogen, mit seinem Vater zu reden. Ich glaube, da hat er Heilung erlebt. Ja, ich glaube, dass der Vater da sein Herz nachts gewartet hat oder früh morgens in diesen Gebetsstunden, dass der Vater in sein Herz gewartet hat. Davon bin ich überzeugt. Und jetzt ist Jesus daran, solche Idealisten auszubilden, seine Jünger. Das waren ja Leute, die haben ihren Job verlassen, um Jesus nachzufolgen. Das ist ziemlicher Idealismus. Ohne finanzielles Backup und so weiter. Und jetzt ist Jesus dabei, in dieser Situation, diese Idealisten auszubilden und sie im Grunde genommen aus dem Schneckenhaus in neue Beziehungen reinzuwerfen. Die Bibel spricht von der Aussendung der 72. Er hat sie immer in Zweierteams rausgeschickt. Finde ich auch interessant. Nicht alleine, sondern zumindest mal zu zweit. Und Lukas 10, Vers 8, dort lesen wir das beschrieben, wie Jesus sie ausgesandt hat. Und er sagte zu ihnen, und das ist so weise, was er hier macht, er sagt, ich schicke euch zu Fremden. Ihr geht zu zweit in ein neues Haus. Ihr geht nach, keine Ahnung, nach Deichem, ja? Ihr geht nach Deidesheim, klopft irgendwo an die Tür und sagt zu den Menschen, hallo, ich würde dir gerne was erzählen. Gibt es bei euch zu Hause Not? Gibt es Leute, die krank sind? Gibt es Leute, die Not haben? Leute, die niedergeschlagen sind? Ich würde gerne mit euch beten. Ich würde gerne eine Zeit lang hier bei euch bleiben, euch dienen. Und er sagt, hey, wenn ihr merkt, die Leute sind dafür offen, ihr Herzen sind offen für Beziehungen, Leute kennenzulernen, sich zu engagieren, dann macht diese Bekanntschaft. Wir würden heute nicht einziehen, aber wir würden vielleicht Leute zum Mittagessen einladen, ja? Oder mal mit jemandem sich zum Kaffee treffen. Und er sagt, wenn ihr diese Leute trefft, dann bietet ihr ihnen Freundschaft an, bietet ihr ihnen Beziehung an. Und wenn ihr merkt, die Leute sind offen, dann dient ihnen. Wenn ihr merkt, die Leute sind offen, dann verbringt Zeit mit ihnen, teilt euer Leben mit ihnen und bringt euch ein. Esst, was sie euch vorsetzen, meckert nicht, seid zufrieden, seid nicht faul. Und er sagt ja, wenn ihr aber merkt, dass die Leute ein hartes Herz haben, wenn ihr merkt, dass die Leute verschlossen sind, dann warnt er sie und sagt, zieht euch sofort zurück. Schüttet den Staub der Enttäuschung von euren Füßen ab und dann seid bereit für die nächsten Menschen. Und ich finde, das ist so dieser schwierigste Punkt, diesen Staub der Enttäuschung abzuschütten und zu sagen, und jetzt, hey, so als ob nichts gewesen wäre, ja, so wie Neuwagenqualität, ja. Hast zwar 100.000 Kilometer auf dem Buckel, aber tust so wie Neuwagenqualität, ja, gehst zum nächsten und fängst von vorne an und bist genauso naiv. Das finde ich das Härteste, Schwierigste. Da klingelt einer bei dir und sagt, ich würde gerne dein Auto ausleihen, ja. Und dann denkst du, ey, ich kann ja 3 Typen aufzählen, die bei mir geklingelt haben und Fotos zeigen von der Versicherung, wie mein Auto danach aussah. Und jetzt neu, neutral in die Sache reinzugehen, oder jemand will deine Zeit. Und du sagst, hey, das letzte Mal, dass jemand meine Zeit wollte, war das so eine unendliche Geschichte. Und am Ende wurde ich als Böser hingestellt, weil ich nicht genug geholfen habe. Weißt du, diesen neu diesen Idealismus zu haben, neu dieses Herz zu haben, neu diese Offenheit zu haben. Ich finde das am härtesten, finde ich es auch schwierig. Das nicht zu verlieren. Das nicht zu verlieren. Ich finde das schwierig. Aber es ist eine Entscheidung, merkt ihr das? Ob wir voller Glauben oder voller Zweifel leben. Es ist eine Entscheidung. Wir entscheiden es jeden Tag. Und ja, es gibt Argumente aus der Vergangenheit. Ja, Statistiken, was weiß ich. Andere haben das so und so erlebt. Ja, und? Es ist deine Entscheidung. Du entscheidest ja oder nein. Gerade Menschen mit einem großen Herzen sind sehr dafür anfällig, sich später sehr zurückzuziehen. Kennt ihr so Leute, die so 10, 15 Hunde haben? Ich habe so ein paar Beispiele in meinem Leben. Das sind so soziale Leute, wenn du mal mit denen redest. Und gleichzeitig erzählen sie dir, dass sie sich jetzt nur noch um Hunde kümmern, weil sie keinen Bock mehr auf Leute haben. Hochinteressant. Sagen, lieber kaufe ich mir einen Hund, wie nochmal einen Mann ins Haus zu lassen oder ähnliches. Ja? Hey, überleg mal. Das sind ja oft keine eiskalten andere Typen. Tja. Meins ist es nicht. Rotkreuzstraße 1, falls jemand noch die Adresse sucht, ja. Ihr Lieben, diese Entscheidung, ob wir mit einem offenen Herzen leben oder nicht, wir merken, das hat Auswirkungen auf unser Leben. Das hat Auswirkungen auf unsere Ehe, auf unsere Erziehung, deine Fähigkeit, Beziehung einzugehen und zu halten, zu gestalten. Wir sind ein Land voller Singles. Das ist eine Sache, ein Single zu sein, und die andere Sache ist, ein verletzter Single zu sein, sodass man die Fähigkeit verliert, wieder eine neue Bindung einzugehen. Weil man einfach, sobald es ernst wird, sofort zurückschreckt. Sobald eine Verantwortung von einem erwartet wird, schreckt man zurück und sagt, wow, 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 das letzte Mal, dass ich Verantwortung übernommen habe, bin ich ausgenutzt worden. Das will ich nicht mehr. Ich will nur noch so Sachen machen, unverbindlich mal hier und dort. Hey, ich bin verletzt worden. Und ich will dich ermutigen, leb nicht als ein Verletzter. Lege diese Brille ab, und alleine wirst du es leider nicht schaffen, du brauchst dazu Jesus, aber das ist ja das Evangelium, dass Jesus genau da Menschen hilft, da ihr neues Herz zu bekommen, ein neues Fleisch in das Herz zu kriegen. Auch in deinem Beruf. Hey, ich habe Kinder, die sind in der Schule. Ich will nicht, dass die einen Lehrer haben, der keinen Bock hat, Lehrer zu sein. Versteht ihr? Oder im Kindergarten. Irgendjemand, der sagt, oh, ich war früher so mit vollem Herzen, habe es vorbereitet und habe die Kinder geliebt, und dann wurde ich von den Eltern durch den Kakao gezogen und jetzt mache ich nur noch Dienst auf Vorschrift und gucke, wie lange es zur Rente noch dauert. Solche Erzieher wollen wir nicht, und solche Lehrer wollen wir nicht an unseren Kindern dran haben, weil sie das multiplizieren. So ist es eine Entscheidung. Wir brauchen Vertrauen in die Zukunft. Jesus, und in der Bibel steht es ja auch in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles behüte dein Herz. Denn aus ihm strömt das Leben. Hey, wenn dein Herz mal versaut ist, wenn dein Herz mal steinern geworden ist, hart geworden ist, sorry, dann leidet alles um dich herum. Jeder, der mit dir zu tun hat, leidet darunter, wenn dein Herz hart geworden ist, obwohl du vielleicht früher ein total herzhafter Mensch warst, herzlicher Mensch warst. Wenn dieses Herz verhärtet ist, das wirkt sich aus. Wir glauben an Jesus und wir glauben an das Kreuz. Und Leute, wir können jetzt nicht hingehen und sagen, oh, ich habe eine super Beziehung vertikal zu Jesus. Oh, ich habe so eine gute Beziehung zu Gott. Nur die Menschen, die mag ich nicht. Das ist krank. Und Jesus, das lässt es auch gar nicht zu. Das ist ja das Spannende, ne? Er sagt, ihr Männer, wenn ihr schlecht mit euren Frauen umgeht, hört auf zu beten. Geht nicht in den Gottesdienst, geht brunchen, es bringt nichts. Gott sagt, wenn ihr in Streit lebt mit anderen, wenn ihr über andere hetzt, wenn ihr Schlechtes über andere erzählt, wenn ihr ein hartes Herz habt, wenn ihr alles negativ seht, sagt er, bitte, bleibt sonntags liegen. Es ist Verschwendung. Ich werde euch nicht zuhören. Ich werde eure Gebete nicht zulassen. Ich werde sie hindern. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, euch zuzuhören. Das ist krass. Sagt aber Jesus, nicht ich. Er sagt, ich habe dich dazu geschaffen, Gott und die Menschen mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft zu lieben, nicht weniger. Und ich gebe dir die Fähigkeit. Aber wenn du dich entscheidest, nö, mache ich nicht. Dann sagt Gott auch, ey, lass mich in Ruhe. Ist nicht nett, ist aber so. Wenn wir aber sagen, Gott, ich will mich auf den Weg machen, ich will mich aufmachen, ich will anfangen, ich will wieder dahin kommen, dass ich Mitgefühl habe, dass ich mich um Menschen kümmere, dass ich mich sorge, dass ich auch mich um mich selbst sorge. Ja? Also manchmal verschließen Leute sich so sehr, dass sie sich um sich selbst nicht mehr sorgen. Es geht ja nicht nur um andere, dass sie sich selbst nicht mehr lieb haben können. Es gibt Menschen, die von sich selbst enttäuscht sind. Schon mal sowas gehört? Hey, ich hatte Ideale, hab dieses und ich hab's nicht hinbekommen. Ah, oh, die irgendwo enttäuscht von sich selbst. Hartes Herz gegenüber sich selbst, ja, gibt's auch. Menschen, die hartherzig selbst gegenüber sich selbst geworden sind. Und Gott sagt, hey, ich will dein Herz verändern. Ich will nicht, dass du so bleibst. Achte auf dein Herz. Was braucht dein Herz? Frischen Sauerstoff und nicht den Mief der vergangenen Fehler, Konflikte und Streitereien. Wenn du dein Herz gegenüber Menschen verschließt, wird das auch hart gegenüber Gott. Doch wenn du Gott erlaubst, dein Herz immer wieder zu heilen, wird es auch heil gegenüber den Menschen. Das Kreuz, gell, geht in beide Richtungen. Aber erst müssen wir manchmal zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe halt Dinge erlebt, die waren nicht gut. Mein Herz ist hart geworden. Und Jesus, bitte heile du dieses Herz. Die Bibel sagt sogar, gib mir ein neues Herz. Und dann fängst du an, mit Jesus Liebe zu erleben. Merkst du, dass er dich liebt, dass er es gut mit dir meint, dass er Hoffnung für dich hat, dass er dein Glück ist und das verändert dich, deine Beziehung. Und dann fängst du an, auch mit anderen Menschen gut umzugehen. Dann verlierst du die Angst, was ist, wenn ich wieder verletzt werde? Hey, der ist krepiert für uns. Das ist nicht ein bisschen verletzt werden. Ne? Der ist ja sowas von verletzt worden. Und er wusste das und ist den Weg gegangen. Das ist ja so krass. Wer geht freiwillig in eine Verletzung rein? Wir meiden es ja gerne. Aber Jesus sagt, ich gehe in die volle Verletzung für dich, weil du es mir wert bist. Abgefahren. Ja? Aber so ist Gott. Unser Herz kennt kein Schubladendenken. Wir können nicht sagen, das ist meine Beziehung zu Gott, die ist super. Und das ist Beziehung mit den Menschen, da behalte ich ein hartes Herz. Es geht nicht. Du kannst nicht so und so, du kannst nicht so ein Herz und so ein Herz haben. Es kann aber sein, dass sich das Herz eines Skeptikers fern von Gott fühlt, weil es gerade auch gegenüber Menschen verschlossen ist. Jemand, der viel Skepsis hat, vielleicht kennt ihr ältere Menschen, die echt sich viel beschweren, die echt viel erzählen, wie schlimm die Regierung, wie schlimm die Landesregierung, wie schlimm die Stadt, wie schlimm die Steuern, wie schlimm die jungen Leute sind, wie schlimm der Nachbar ist, wie schlimm ihre Verwandten ihn zugesetzt haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, solche Leute sind schwer für Jesus zu erreichen, weil ihr Herz einfach hart ist. Und ein hartes Herz ist knallhart zu erreichen. Jetzt will ich mal zu verschiedenen Altersgruppen sprechen. Die 20-Jährigen, die 30-Jährigen, die 40-Jährigen und die 50-Aufwärtsjährigen. Als 20-Jähriger, das sind so die Start-up-Leute, ja, die Optimisten, die Idealisten, die wollen die Welt verändern. Die 30er wollen immer noch die Welt verändern. Die 40er merken, die Welt verändert sie und hat viel stärkeren Einfluss auf sie, wie sie es gerne hätten. sie müssen halt funktionieren und hier in dieser Welt leben. Und sie merken, wie stark diese Welt sie prägt und sie verändert und gar nicht so sehr sie die Welt total umschmeißen. Und sie machen diese Erfahrung, sie machen auch harte Erfahrungen. Sie müssen auch mal durch so einen Fleischwolf gehen, sage ich jetzt mal gerne. Und die Frage ist, wenn du durch einen Fleischwolf mal gegangen bist, durch eine verletzende Erfahrung, wie gehst du dann weiter? Und die Statistiken sagen, ab 50 gibt es nur noch schwarz und weiß. Du kannst die Leute kategorisieren in zwei Gruppen. Nur schwarz und weiß, keine Mitte eigentlich. Zumindest sagen das die Statistiken. Die Statistiken sagen, Leute, die Erfahrungen gemacht haben, die nicht mehr so naiv sind, die durch Gutes und Schlechtes durchgegangen sind, die tendieren zu dem einen oder anderen Extrem. Das eine Extrem ist, jawohl, ich habe harte Dinge erlebt, aber ich bin noch neugierig auf das Leben. Ich gehe nicht ins Schneckenhaus. Ich werde dieses Schneckenhaus nicht mehr begehen. Ich gehe da raus. Ich bin offen fürs Leben. Es gibt auch gute Menschen da draußen. Es gibt gute Erfahrungen. Gott hat auch für mich noch was vor. Die sind offen. Und die anderen, die sagen, hey, ich habe gehofft, ich habe geglaubt, ich habe Schlimmes erlebt. Ich bleibe auf sicher und bis das Ganze zu Ende ist. So richtig so die gesunde Mitte, die Balance, sagt man, ist zahlenmäßig eigentlich nicht vertreten. Und das heißt, die Frage ist, wo willst du dazugehören? Wo will ich dazugehören? Wisst ihr, ein neugieriger Mensch ist jemand, der sagt, dass er Dinge nicht weiß. Ein Skeptiker ist jemand, der sagt, ich weiß es schon, das wird schon nicht funktionieren. Und er erzählt auch Leuten, was alles nicht funktioniert. Weil er weiß es ja. Der ist ja nicht blöd, der ist ja wirklich nicht mal naiv. Der hat ja die Dinge gesehen, beobachtet, gezählt, gerechnet. Und er sieht, was nicht funktioniert. Natürlich kennt er die Zukunft nicht. Aber er hat diesen Blick. Und der Neugierige sagt, also oh, meine Erfahrung sagt mir, das ist schwierig. Oh, meine Erfahrung sagt, du solltest dein Auto nicht nochmal ausleihen. Du solltest nicht nochmal jemanden auf deine Couch lassen. Du solltest nicht nochmal einen neuen Freundeskreis eröffnen oder in einen Freundeskreis überhaupt reingehen, einen neuen. Weil der letzte, das hat nicht so gut funktioniert, war nicht immer alles klasse. Aber vielleicht wird diesmal was anders. Vielleicht gibt es Neues. Vielleicht hat Gott was Neues vorbereitet. Vielleicht hat Gott noch was mit mir vor. Das ist ein Stück weit zugeben, dass man es nicht weiß, ne? Eine Offenheit fürs Neue. Und wenn uns das flöten geht, dann bleibt nur das Schneckenhaus. Und das wünsche ich niemandem. Vorsicht, achte auf deinen Umgang. Hey, wer sich zu den Spöttern gesellt, wird ein Spötter. Wer sich zu denen gesellt, die skeptisch sind, wird noch skeptischer. Wir müssen unsere Beziehung weise aussuchen. Wir dürfen auch auf der Arbeit mal sagen, du, es reicht mir mit dem ganzen Gerede, ich habe keinen Bock drauf. Bitte, wenn ich reinkomme, redet über irgendwas anderes. Aber wenn ich schon mit euch die Kaffeepause mache oder so, ich habe keine Lust, über die Chefin zu hetzen und über den und den Kunden und den, und lasst mich einfach in Ruhe damit. Ich brauche das nicht. Das müllt mich zu, danach muss ich aufs Klo, ja? Ich will das nicht. Ja, sag's den Leuten, weil manche, die spüren das ja nicht mehr. Die denken, das ist ja normal, weil der andere redet ja auch so. Der Mensch ist zur Beziehung geschaffen. Aber Frage an dich, hast du Angst, neue Beziehungen oder Bekanntschaften einzugehen, neue Kontakte? Bist du da noch so offen und so unvoreingenommen wie früher? Oder sagst du, na, ich bin da sehr, sehr vorsichtig? Aber ich muss dir sagen, du wirst keine guten Beziehungen eingehen können, ohne dein ganzes Herz reinzuhängen. Versteht ihr das? Das geht nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt in einem neuen Staat, will neue Leute kennenlernen, aber ich werde mich von meinem Herzen nicht mehr einbringen. Dann sind so Freundschaften, und wie geht's? Ja, gut, schön, ja und tschüss. Aber eine Tiefe wird es nicht haben. Stell dir mal vor, du heiratest jetzt jemanden, vielleicht in der zweiten Ehe, und nach einem halben Jahr stellst du fest, der will gar nicht sein Herz mit mir teilen. Oder sie. Ist doch furchtbar, oder? Oder ein Kind bekommt einen neuen Papa, und merkt relativ schnell, dieser Papa will sich gar nicht auf dieses Kind einlassen, weil es ist das Kind der Mutter. Stell euch mal vor, wie krass und das ist. Man kann nicht Beziehungen eingehen, ohne mit seinem Herzen dabei zu sein. Also zumindest, das ist, oder du bekommst eine Lehrerin, die von vornherein sagt, ich bin hier, wegen dem Geld, nicht wegen euch. Ihr seid mir egal, ich mache meinen Job, ihr kriegt eure Tests und ich korrigiere sie. Oder ihr kriegt so einen Chef, der sagt, ihr seid für mich nur Zahlen. Oder du kriegst so eine Pflegekraft später mal, ja? Wir wünschen uns was anderes, gell? Skepsis und Pessimismus klauen einem oft die Hoffnung. Skeptiker wissen alles und alles ist schlecht. Nochmal, Skeptiker sind ehemalige Optimisten. Vorsicht, achte auf deinen Umgang. Entscheide dich lieber, an und zu wieder verletzt zu werden, anstatt zurückgezogen zu leben. Das ist eine Entscheidung. Kannst du diese Entscheidung so treffen? Und sagen, ich entscheide mich, ab und zu wieder verletzt zu werden, aber lieber das, wie zurückgezogen zu leben. Mit einem Menschen, dessen Herz verschlossen ist, hält es niemand auf Dauer aus. Mit einem Menschen, dessen Herz verschlossen ist, hält es niemand auf Dauer aus. Der muss dann wechseln oder die müssen wechseln. Egal ob im Job oder privat. Aber wenn das Herz zu ist, das Herz muss sich ändern. Ein neues Paar von Gesichtern wird es nicht tun. Angst und Schmerz aus alten Verletzungen können dir die Zukunft versauen. Ich würde sogar sagen, die Ewigkeit. Fragen an dich, wie geht es dir damit wirklich? Hast du immer noch die Leidenschaft, Menschen zu helfen wie früher? Bist du genauso offen und neugierig, neue Menschen kennenzulernen wie früher? Warum nicht? Glaubst du, hoffst du, betest du, erwartest du von Gott wie früher? Man sagt, Optimismus ist verbreitet bei Kindern, weil die haben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Der Alltag verändert uns. Wir sind nicht mehr so naiv. Wir erkennen langsam, nicht alles ist einfach. Der Skeptiker bekommt hier Aufwind und sagt, siehst du, habe ich nicht gesagt, dass? Oder wir hätten lieber nicht Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe das in meiner Ausbildung mit Menschen kennengelernt. Ich habe mich in so eine neue Gruppe hinein investiert und habe dann meine Zeit mich vorbereitet und habe das versucht, so gut zu machen, wie ich konnte. Es ist total schief gelaufen. Und da habe ich versucht zu reflektieren, was ist jetzt schief gelaufen? Und da kam der Leiter um die Ecke und sagte, du, hättest du mich gefragt, so ein alter Erfahrener, ich hätte gleich gesagt, dass das nichts wird. Das war für mich so, einmal den Teppich und dann fühlen sagte ich, ey, ich hätte fischen gehen können in der Zeit, ja? Oder mir Nägel anmalen können, sonst irgendetwas. Das war ja, ne? Ich sage, das ist nicht das, was ich, die Antwort, die mir jetzt hilft. Vorsicht über die Zukunft. Halte Menschen nicht fest. Das ist eine Herausforderung für uns, die ein bisschen länger unterwegs sind. Wenn wir Menschen begegnen, die euphorisch sind, die idealistisch sind, lass uns nicht versuchen, ihnen von unseren schlechten Erfahrungen zu erzählen. Lass uns nicht Leute ausbremsen. Bei Ehe wird ja so oft gespottet, ne? Wenn einer sagt, ich will heiraten, oh, ich könnte dir was erzählen, du, was ist das? Mach was anderes, ja? Also das hören ja Leute, das kriegen ja Leute zu hören, die heute heiraten wollen. Boah, bist du doof. Du glaubst ja noch an die Ehe. Also das hört man ja überall in Medien. Mensch, bist du naiv. Hast du kein Internet oder was, ja? Hast du keine Zeitung? Da wird ja oft die negative Erfahrung auf einen übergeladen, ne? Da ist man voller Optimismus. Und dann habe ich gesagt, oh nee, ich könnte dir da was erzählen. Am Anfang ist alles super, aber dann warte mal ab, ne? Hey, junge Pärchen heiraten gerade. Oder ein neuer Mitarbeiter wird eingestellt und sagen die Leute, na gut, der ist 1-2 Jahre motiviert, danach ist er genauso schlecht wie der, wo sie gerade entlassen haben. Oder jemand wird Teil deiner Gruppe und sagst, na gut, ob der wirklich was zu leisten hat. Ein neuer Nachbar zieht ein. Ach ja, am Anfang sind sie alle nett und bringen den Kuchen, ne? Aber dann später packen sie das Auto direkt vor meiner Nase. Oder in der Firma wechselt der Chef und sagst, na gut, der Alte war schlimm, aber warte ab. Die Schule bekommt eine neue Lehrerin. Ja, am Anfang ist sie nett, aber geben wir ihr mal 1-2 Jahre. Hey, das ist so, sind Festlegungen, die man überträgt. Oh, das ist ein Ausländer, mit der Gruppe hatte ich schon zu tun gehabt. Ah nee, pass mal auf, die sind so und so und so. Ja, es gibt Erfahrungswerte, ja, es gibt Vorurteile. Wir können es davon nicht lösen. Aber wir können entscheiden. Bin ich noch neugierig, versuche ich es nochmal? Lasse ich mich auf was Neues ein? Habe ich die Kraft dazu? Bitte ich Gott, mir die Kraft zu geben? In einer Ehe zu sagen, heute wache ich auf und heute Morgen wird alles anders. Mit demselben Person. Haben wir noch diesen Optimismus? Oder werden wir sagen, naja gut, pass mal auf. Bei meinem Mann ist es so und so und so und so. Ne? Oder bei meiner Frau, ne? Pass mal auf, wenn ich da den Knopf drücke, passiert genau das. Hey, haben wir noch diesen Optimismus? Ich komme zum Schluss. Eine Geschichte, die mich total begeistert. Von eigentlich drei Männern. Saulus ist in der Apostelgeschichte 12 bis 15 nachzulesen. Saulus ist dieser böse Saulus, der die Christen quasi verhaftet. Und der dann von Gott vom Pferd geschmissen wird, blind gemacht wird. Und Gott sagt zu ihm, ich berufe dich, mein Verkündiger zu sein. Und er bekehrt sich. Und dann werden Christen zu ihm hingeschickt, um ihn zu holen und ihm quasi mit den Christen, die schon leben, bekannt zu machen in der Gegend. Und jetzt ist die Gemeinde in Jerusalem da und sie hören schlimme Dinge über diesen Saulus. Sie wissen aus der Vergangenheit, was er für blöde Sachen gemacht hat, dass er das Ziel hatte, die Christen auszurotten. So ein Hitler der damaligen Zeit, was Christentum angeht. Der wird da berichtet. Und die ganzen Leute in Jerusalem sagen, nee, also wir haben gehört, der soll sich ja bekehrt haben, aber wir glauben das nicht. Wir glauben nicht, dass dieser Mann sich so verändern konnte. Erste Gemeinde soll denn glaubensvoll sein, ne? Und alle sind so, also wenn der kommt, wir lassen uns nicht ausnutzen, ist bestimmt so ein Spion. Der will nur unsere Adresse und dann gehen wir alle in den Knast. Der will uns nur infiltrieren. Und dann sagen sie alle fast, wir wollen ihn nicht. Und nur einer, nämlich der Barnabas, sagt, ich nehme mich dieses Mannes an. Und er hört sich seine Geschichte an und er gehört zu der Gemeinde und er ist quasi, führt ihn ein und sagt, ich glaube an diesen Mann. Ich habe Vertrauen zu ihm und ich nehme ihn als meinen Azubi, als meinen Mitarbeiter auf. Und er bildet ihn aus und er evangelisiert mit ihm und die Geschichte geht weiter mit dem Typen. Und Paulus wäre nicht Paulus geworden ohne den Barnabas, ohne einen, der an ihn geglaubt hat, dass er eine Veränderung erlebt hat. Und jetzt könnte man ja sagen, Mensch, der Paulus, der hat so viel Gnade erlebt, der Typ müsste ja so ein Optimist und Idealist sein. Aber wir lesen weiter, dass Paulus auf eine Missionsreise gegangen ist und er hat einen jungen Mitarbeiter mitgenommen. Er war ja auch mal ein junger Mitarbeiter, er müsste es ja eigentlich wissen. Da gab es einen Johannes Markus. Johannes Markus, seine Eltern waren wahrscheinlich reich, sie hatten ein Haus und in diesem Haus waren oft die Christen zugange. Und vielleicht war er nur so ein Mitläufer, der mal Abenteuer erleben wollte. Auf jeden Fall ist er auf eine Missionsreise mitgegangen und als es hart auf hart kam, ist er abgehauen. Also wo es richtig ums Schaffen ging, ne? Hat er gekniffen und ist einfach abgehauen, hat das nächste Schiff nach Hause genommen. Und dann, irgendwann hat er sich beruhigt und hat überlegt, nochmal einen zweiten Anlauf zu starten. Und was sagt Paulus? Niemals mit dem Kerl, der hat mich im Stich gelassen. Noch einmal investiere ich mich. Krass, oder? Der Paulus, es gäbe ihn nicht ohne Barnabas. Barnabas, hochinteressant, zu dem Zeitpunkt ein richtig alter Mann. Was macht Barnabas? Und wir lesen, und Barnabas nahm Johannes Markus auf. Er hat ihn wieder aufgenommen. Er hat ihm eine zweite Chance gegeben, hat sich wieder für ihn geöffnet. Und später lesen wir, wo die Leute gegrüßt werden, grüßt mir Johannes Markus, meinen treuen Mitarbeiter. Halleluja. Hey, das ist das Evangelium, an das wir glauben, dass Jesus Menschen verändert. Aber es braucht eine Entscheidung, gell? Der Paulus, unser Paulus, hat sich in der Situation dagegen entschieden, Johannes Markus eine zweite Chance zu geben. Er hat sich gedacht, es gibt andere, die funktionieren leichter, die haben weniger Probleme. Die kann ich vielleicht besser gebrauchen für meine Arbeit. Und der Barnabas hat sich gedacht, oh ja, ich nehme die B-Ware, ja? B-Ware zu mir. Hey, weißt du, manchmal sind wir auch B-Ware. Und wir brauchen solche Barnabasse, die uns aufnehmen, die uns mitnehmen. Und Gott tut es sowieso. Er hat ein Herz für B-Ware, ja. Und man macht oft B-Ware zu A-Ware. Und das ist das Evangelium, das Gott mit dir und mit mir Geschichte schreiben will. Auch hier, auch mit den Beziehungen hier in der Gemeinde, in deiner Umgebung. Gott will dein Herz verändern und er kann es auch. Aber es ist deine Entscheidung, wie du lebst in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu den Menschen. Ich kann dir nur das Ganze ans Herz legen und empfehlen.